Ist das an?
Ja.
Guten Morgen.
Von meiner Seite Ihnen auch ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Wenn man rausschaut, was für ein herrlicher Morgen. Für mich keine Selbstverständlichkeit. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, an diesem Tag leben zu dürfen, mit all dem, was in den Tag hineingelegt wird. Und dann abends immer noch meinem Gott dankbar sein zu können. Das ist Gnade. Bevor ich jetzt in das Thema Trauma gleich Drama oder neue Chance einsteige, werde ich ein paar Worte zu meiner Person sagen. Mein Name Edith Gauss, übrigens erst seit dem 25.05.2019. Vorher war der Name Edith Beller und so langsam habe ich mich daran gewöhnt. Ich habe 3 erwachsene Kinder und bin 58 Jahre alt, geboren auf der Schwäbischen Alb. Und meine Kindheit und viele Jahre danach habe ich so 40 Kilometer nördlich vom Bodensee gelebt. Dann, 2007, hat es mich nach Hohenlohe verschlagen. Ich dachte, naja, mal so ein Jahr Auszeit, ich mache eine Bibelschule. Und aus diesem einen Jahr habe ich dann 3 Jahre Theologie hier in der Nähe in Kirchberg studiert. Ich war damals 46 Jahre alt und ich hatte den Wunsch 10 Jahre lang in mein Herz ertragen, bis sich dann Wege dafür geöffnet haben. Und zu dem Studium gehörten einfach auch praktische Einsätze in Gemeinde, deutschlandweit, auch im Ausland. Und aus dieser Zeit ist dann der Dienst, wo ich heute mache, unterwegs zu sein als Referentin. Der Dienst ist daraus entstanden. Außerdem bin ich noch in verschiedenen Kirchengemeinden, in Dreifheim Kirchenpflegerin, bin Prädikantin im Kirchenbezirk, Kreisheim. Ja, und in der Freizeit, da finden Sie mich in der Natur draußen. Am liebsten wandern in der Berge. Seit diesem Jahr haben mein Mann und ich das Mountainbike entdeckt und mit dem E-Bike ist das echt eine klasse Sache. Da kann der Berg noch so steil sein. Und wenn es dann mal ganz schnell gehen soll, dann nehmen wir das Motorrad. Gehen wir über zum Thema Trauma gleich Drama oder auch eine Chance. Und ich nehme Sie zuerst mal mit hinein in meine Lebensgeschichte, warum ein Trauma kein Drama bleiben muss, sondern eben auch eine Chance sein kann. Und das hatte in meinem Leben mit Vergebung zu tun. Vergebung dazu anschließend dann noch mehr. Ich wurde mit 18 Monaten von meinen leiblichen Eltern weggegeben. Wir waren insgesamt 4 Geschwister. Mein Bruder ist 1960 auf die Welt gekommen, ich 61, meine Schwester 62 und der andere Bruder 63. Ich war damals sehr kränklich, hatte Veranlagung zur Rachitis und kam dann zu meiner Tante und meinem Onkel, die keine Kinder bekommen konnten. Für meine Pflegeeltern war ich natürlich ihr Ein und Alles. Meine Pflegemutter hat jeden Abend mit mir gebetet Ich habe biblische Geschichten gehört, aber dennoch hat dieses Erlebnis Spuren in mir hinterlassen. Man sagt normalerweise, mit 18 Monaten hat man keine Erinnerungen. Ich kann Ihnen heute noch genau sagen, was an dem Tag für Wetter war, wo ich zu meiner Tante und zu meinem Onkel kam, was ich für Schuhe trug, wie ich, meine Oma ging damals auch noch mit, und wo sich dann meine Eltern und meine Oma verabschiedet hatten, weiß ich heute noch, wie ich stundenlang geschrien, geweint habe und nicht zu beruhigen war. Das sind so die Details, wo ich da noch weiß. Ich habe dann, bis ich 6 Jahre alt war, mich zu einem ganz normalen Kind entwickelt, konnte normal eingeschult werden dank der Pflege. Und diese Fürsorge von meinen Pflegeeltern habe ich mich also ganz normal entwickelt. Aber ich war schüchtern, zurückhaltend, habe mich nichts getraut, habe mich immer angepasst. Und als ich dann in die Schule kam, wollten meine leiblichen Eltern mich wieder zurückholen. Und damals erfuhr ich dann, dass meine Eltern gar nicht meine Eltern waren, sondern dass es meine Pflegeeltern waren. Und da war von einer Minute auf die andere, hat sich alles falsch angefühlt. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und es wurde dann auch, also ich blieb dann erstmal bei meinen Pflegeeltern, es wurde dann aber ausprobiert, wie das denn jetzt ist, andersrum. Man besuchte dann mal die leiblichen Eltern. Da habe ich übrigens zum ersten Mal bewusst meine Geschwister kennengelernt. Und ich habe dann mit denen draußen gespielt, und wo ich reinkam, wurde zu mir gesagt, ich müsste jetzt hier bleiben. Meine Pflegeeltern seien heimgefahren. Und meine erste Reaktion, ich war damals so 10, ich bin auf die Straße rausgerannt, wollte zum Bahnhof und bin fast in ein Auto gelaufen. Sie haben dann wohl gemerkt, dass das keine gute Idee ist, aber was in mir zurückgeblieben ist, ich bin bei meinen Pflegeeltern weiterhin aufgewachsen, aber zurückgeblieben ist dieses ja nicht auffallen, ja nichts falsch machen, weil es könnte ja sein, dass ich sonst von meinen Pflegeeltern gehen muss. Ja, und so war's. Ich habe dann gerade so einen Hauptschulabschluss geschafft, nicht, weil ich Dinge nicht wusste, sondern weil ich so schüchtern war, so minderwertig war, wenn ich aufgerufen wurde, ich bin nur rot angelaufen, ich konnte kein Referat halten, und da sehen Sie hier das erste Wunder, dass ich heute vor Menschen stehe und rede. Das ist ein Wunder Gottes. Ja, und was hatte ich natürlich aus dieser Kindheit auch mitgenommen? Ich habe mir natürlich so eine ganz normale, heile Welt gewünscht. Eine Familie. Ja, mit 20 habe ich dann meinen vermeintlichen Traummann geheiratet. Der hatte eine eigene Firma. Wir bauten unser gemeinsames Heim auf. Mein Mann, der war so souverän. Der wusste immer, was zu tun war. Und es gab mir auch Sicherheit. Dann kamen unsere Kinder auf die Welt. Erst das Mädchen. Knappe 3 Jahre später Zwillinge. Alle gesund. Wir hatten keine finanziellen Schwierigkeiten. Und da hat mich immer wieder dann auch so die Gedanken eingeholt, wo ich dachte, ja, ich habe schon alles richtig gemacht. Ich brauche diesen Gott nicht, von dem mir als Kind immer erzählt wurde. Weil je älter ich wurde, hat es mich immer mehr genervt, wo meine Pflegeeltern und meine Mutter vor allem immer mir von Gott und von dem Jesus erzählt hat. Da dachte ich immer, lass mich in Ruhe damit, ich werde mein Leben gebacken kriegen. Und so hat sie ja dann mit 30 auszuerben, ich habe alles erreicht, ohne Gott. Doch irgendwann fing es dann alles an zu bröckeln. Ich habe bei meinem Mann dann so Auffälligkeiten bemerkt. Er war immer öfters weg. Irgendwann kamen ganz seltsame Anrufe. Und wenn ich ranging, wurde ganz schnell aufgelegt. Aber ich habe dann meinen Mann mal drauf angesprochen und er hat gesagt, was machst du denn da auf? Es ist alles gut. Und heute sage ich, ja, ich wollte es nämlich gar nicht wahrhaben, weil das hätte ja dann diese heile Familie, wo ich jetzt hatte, das wäre ja wieder nicht heil gewesen. Die hätte ja kaputt gehen können. Und dann war noch, ich habe ja gesagt. Und dieses Ja vor dem Altar war für mich ein Ja, in guten wie in schlechten Zeiten. Und jetzt hat er mal halt mal eine Krise und eine schlechte Zeit. Das Ganze, sagen wir mal, dass ich funktioniert habe, einfach in dieser heilen Welt bleiben wollte, das hat so 3 Jahre gedauert. Und ich dachte immer, das wird wieder irgendwann anders. Obwohl es heute im Rückblick eigentlich immer deutlicher war und ich sage, wie naiv war ich, nicht zu kapieren, dass mein Mann mich betrog. Was ich aber auch merkte, dass ich immer weniger Kraft hatte. Also irgendwann, denke ich, habe ich es wirklich realisiert, ey, dein Mann, der betrügt dich. Es kamen dann auch immer offensichtlichere Anrufe. Manchmal habe ich sogar Wortfetzen verstanden. Und ja, ich bin dann wie in so eine Depression gefallen. Der ganze Lebensmut war einfach weg. Aber ich funktionierte halt. Weil ich wollte diese Familie, diese heile Familie, wo ich dachte, einfach erhalten. Und dann kam ich aber an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt geht mir die Kraft aus. Jetzt gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe ihn dann eines Morgens angesprochen. Die Kinder waren damals schon in der Schule und ihn ganz gerade konfrontiert, dass er fremdgeht und also dass ich über eine Trennung nachdenke. Das Gespräch hat sich natürlich hochgeschaukelt und ich bin dann vom Küchentisch aufgestanden, bin an den Schrank gegangen, wollte mir ein Glas rausholen, was zum Trinken holen und ich stehe am Schrank und mich fasst auf einmal eine Hand von hinten, trägt mich um, wirft mich auf den Boden. Er holt das Messer aus dem Messerblock und hält mir an die Halsschlagader. Und da ist mein Leben in Sekunden rückwärts gelaufen. Also das gibt's wirklich. Und dann fiel mir ein, was meine Mutter mir immer als Kind erzählt hatte. Und ich habe gedanklich zu Gott geschrien. Ich habe geschrien, Gott, wenn es dich gibt, ich will leben. Und dann ein weiteres Wunder. In dem Moment kam unsere jüngste Tochter zur Tür rein und hat instinktiv richtig gehandelt. An dem Tag, was es nie tat, hat unter den Schlüssel in der Tür gesteckt und sie hatte eine Stunde früher aus. Und sie rannte zur Nachbarin Mein Mann hat mich losgelassen und bis die Nachbarin kam, hat er gemeint, also ich sei gestutzt und ich sei ja zurzeit eh so hysterisch. Auf jeden Fall, auch nicht, muss ein bisschen kürzer. Es war dann so, dass ich erstmal zur Nachbarin ging, mein Mann ist dann weggegangen und ich bin dann mit den Kindern zu meinen Pflegeeltern nach Hause. Da war ich dann erst einmal und da kam mein Mann täglich vorbei. Und plötzlich, das war wieder der Mann, den ich kennengelernt habe. Der war wie ausgetauscht und ich sollte zurückkommen. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ich habe ihn ja geliebt. Das muss man sich vorstellen, trotz allem, ich konnte ja nicht einfach auf den Knopf drücken und es ausschalten. Ich ging zurück mit den Kindern. Mit dem Ding, dass wenn ich nochmal irgendetwas bemerke, dass ich mich dann endgültig tatsächlich trenne. Wir hatten ein paar sehr gute Wochen, doch bald hat sich das wieder verändert. Und dann war es zum ersten Mal, dass ich meine Scham überwunden habe. Das Ganze war für mich sehr schambehaftet. Ja, mir passiert so etwas. Ich muss doch nicht richtig sein, wenn mein Mann mich betrügt. Und vor allem, ganz großes Thema, was denken denn die Leute? Das war ein kleines Dorf. Was reden denn die Leute? Wo ich denke, die haben schon längst geredet. Denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, ganz viele haben es gewusst, nur ich als letztes nicht. Gut, und dann habe ich mich noch einer Freundin anvertraut. Und dann war mir klar, aus diesem Haus mit meinem Mann ins Gespräch zu gehen und einfach nur auszuziehen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir hatten damals Untermieter. Und was es für Zufälle gibt, die Freundin von unserem Untermieter, dadurch erfuhr ich auch, dass mein Mann wieder eine Freundin hatte. Es war die Nachbarin von meiner Freundin, von der Person, wo die Freundin von unserem Untermieter, so. Das hatte aber den Vorteil, dass wenn, weil sie hat gesagt, das war dann also fast eine Stunde weg und sie hat mich irgendwann mal gefragt, wieso das Auto immer da steht, ob wir da geschäftliche Beziehungen dazu haben. Und so hat sich das dann rausgestellt. Auf jeden Fall klar war aber, was ich erlebt habe, wie Menschen sich zu mir gestellt haben, um mich aus dieser Situation und die Kinder rauszuholen. Es wurde dann ein Umzug organisiert, ich habe eine Wohnung bekommen, ich hatte keine Arbeit, ich hatte keine finanziellen Mittel, ich hatte 3 Kinder, in dem Sinn war alleinerziehend, es gab 10 Bewerber auf die Wohnung und ich habe sie gekriegt mit den Kindern. Das ist für mich das nächste Wunder. Hatte dann 4 Wochen später einen Arbeitsplatz, das nächste Wunder für mich. Auf jeden Fall, wir wussten dann, mein Mann ist bei seiner Freundin und ich weiß noch, ich war es 10, 15 Leute, die einfach geholfen haben. Ich habe die Kinderzimmer damals mitgenommen und unsere persönliche Sache. Ich habe dann monatelang auf Matratze geschlafen, Kleider gestapelt im Schlafzimmer, aber in dieser ersten Nacht, wo ich nicht mehr in dem Haus wohnte, habe ich zum ersten Mal seit Monaten wieder geschlafen. Wie ging es weiter? Mein Mann tauchte wieder auf, hat es wieder versucht. Und irgendwann denke ich, war ihm klar, dass ich nicht zurückkomme mit den Kindern. Jetzt stand die ganze Finanzen, Haus, Geschäft, alles stand auf dem Spiel. Dann wurde es ganz ruhig. Und ich weiß, ich habe damals noch zu meiner Freundin gesagt, es ist schon ein bisschen seltsam. Er meldet sich auch nicht mehr bei den Kindern, gar nichts mehr, wie so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann, Freitagnachmittag, hat das Telefon geklingelt. Ich gehe hin, an der anderen Leitung ist ein Mann, der sagt zu mir, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich wollte schon auflegen, dann beginnt er zu erzählen, wo wir wohnen, was ich für ein Auto fahre, wann die Kinder zur Schule gehen, wann ich aus dem Haus gehe, wann ich heimkomme, wie wir aussehen. Und er sagt, es geht um ihr Leben. Sie müssen sich mit mir treffen, wir müssen zur Polizei gehen. Und ich denke, schlechter Witz, hier will mich jemand verarschen. Und leg auf. Bin mein ganz normaler Alltag nachgegangen. Abends hat es dann an der Tür geklingelt, standen zwei Männer davor von der Kriminalpolizei. Der eine ist sofort gucken, wo das Auto ist, sind alle Kinder daheim. Und der andere kam dann mit rein und hat mir dann eine Aufklärung zu der Situation gegeben. Sie haben doch heute Nachmittag einen Anruf bekommen. Sage ich, ja. Und warum haben Sie nicht gehandelt? Dann habe ich gesagt, ich habe das nicht ernst genommen. Und dann sagt er, ja, also bei Ihnen hat genau dieser Mann, wo bei mir angerufen hat, und er wusste genau, wenn er jetzt zur Polizei geht, dann ist er auch schon mal selber mit verschiedenen Dingen dran. Und dieser Mann wurde von meinem Mann beauftragt, mich für 20.000 D-Mark umzubringen. Und dieser Mann, der hat das Foto von uns gehabt. Das war jemand, der hat Betrügereien gemacht, der wollte einfach schnell zu Geld kommen. Und war sich dessen wahrscheinlich nicht bewusst, wie ernst die Sache war. Bis er dann, also mein Mann war an diesem Wochenende dann weg, brauchte ja ein Alibi, und wo der Mann das Bild von uns und den Kindern halt gesehen hat, dann wusste er, nee, das ist eine Nummer zu groß für mich, das kann ich nicht machen. Aber seine Bedenken waren so groß, dass wenn es er nicht tut, wird mein Mann irgendjemand anders suchen, der es tut. Und er ging zur Polizei. Es ist für mich ein Wunder. Und dann sagte aber die Polizei, ja gut, wir haben gegen ihren Mann aber nichts in der Hand. Hier steht jetzt erstmal Aussage gegen Aussage. Dürfen wir sie unter Polizeischutz stellen? Dann werden wir jemand von der Polizei einschleusen, der bei ihrem Mann anruft, vorgibt, dass er die Tat ausführen würde, und dann haben sie die Telefonleitung angezapft. Und da wurde dann auch von einem bestimmten Geldbetrag erstmal eine Übergabe, Treffpunkt ausgemacht, und da wurde dann festgenommen. Er hat es bis zur letzten Minute geleugnet. Er fühlt sich unschuldig, er hat nichts gemacht. Das ist einfach so, aber was natürlich klar ist, er ist sich ja keiner Schuld bewusst, sondern ich, weil ich hysterisch reagiere und alles überbewerte. Wobei die Tatsachen haben ja dann für sich gesprochen, das war für mich ganz wichtig, weil irgendwann fängst du an und denkst, ja, denke ich denn wirklich richtig? Ja, Und dann war das am Anfang wieder einfach dieses Funktionieren. Und ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut ist, in Dinge zu verdrängen. War sicher auch lebensnotwendig, um überhaupt für die Kinder da sein zu können und zu funktionieren. Das einfach ganz wegzutun, Deckel drauf und funktionieren. Jetzt war ich alleinerziehend vor ihm, er war in Untersuchungshaft. Angst brauchte ich jetzt mal keine zu haben. Aber der Alltag war alles andere als einfach. Da waren so viele Emotionen, Hilflosigkeit, Verzweiflung, Trauer, Wut, was man sich denken kann. Das war immer so ein Wechselbad von Gefühlen. Und dann, es war bestimmt ein halbes Jahr später, bin ich wieder im Wohnzimmer gesessen, mal morgens. Ich war so verzweifelt. Kinder waren in der Schule. Ich sitze auf dem Sofa, schaue ins Bücherregal und da steht sie, meine Konfirmandenbibel. Wie neu, aber hat jeden Umzug überlässt. Sie stand wieder im Regal. Und ich laufe ganz automatisch darauf zu, als würde ich dahin gezogen werden. Ich nehme die Bibel in die Hand, setze mich aufs Sofa und schlage die wahllos irgendwo auf. Und dann lese ich: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, mir steht das Wasser bis hier, bin ich bei dir. Sie werden dich, die Fluten, nicht überströmen. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, dein Retter, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich so lieb habe. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das war der Jesaja 43. Und da, also mir fällt es immer brutal schwer, jetzt Worte zu finden, weil da, ich bin einfach zusammengebrochen. Ich spürte aber, Jesus, der ist jetzt da, der sitzt neben mir, der nimmt mich in den Arm, er tröstet mich. Und ich habe, weiß nicht wie lang, einfach nur geheult. Und es ist in dem Moment, da ist was in meinem Herzen passiert. Zum einen, ich bin total zerbrochen. Ich habe diesen Scherbenhaufen, mein Leben ist da vor mir gelegen. Alles kaputt. Du hast eben dein Leben nicht in der Hand. Du hast gar nichts im Griff. Dein Leben liegt allein in Gottes Hand. Und weil er will, dass du lebst, lebst du. Die Situation, die Umstände, die haben sich nicht von einem Moment auf den anderen geändert. Aber in meinem Herzen, ich fühlte plötzlich mich getragen. Ich fühlte Kraft, Zuversicht, Hoffnung und einfach Kraft, für jeden neuen Tag den nächsten Schritt zu gehen. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe erstmal all die Jahre weiter funktioniert. Ging dann in eine Gemeinde, in einen Hauskreis, Bibel lesen, beten. Und trotz allem, ich habe funktioniert. Und ich habe angefangen, eine Mauer um mich zu bauen. Weil ich habe gesagt, mich verletzt niemand mehr. Vertrauen? Und ich habe eine Mauer um mich gebaut. Und habe aber irgendwann auch festgestellt, mein Herz ist richtig hart geworden. Also die Kinder, und die gingen dann Ausbildung, und 2013 hatte ich dann einen Burnout. Den konnte ich mir aber nicht erklären, weil meine Arbeit hat mir Freude gemacht. Ich hatte auch nicht zu viel. Und trotzdem, meine Kraft war am Ende. Heute weiß ich, ich hatte keine Kraft mehr. Ich hatte keine Kraft mehr, den Deckel auf all das zu halten, was mir passiert ist. Den Deckel aufzumachen. Oh, was könnte da passieren? Da hatte ich Angst davor. Und das war's aber dann. Und ich habe dann mich entschlossen, ich werde mir professionelle Hilfe holen. War für mich bis dahin undenkbar, weil ich und mein Gott, und ich sage jetzt sehr wohl ich, da war sie wieder irgendwo, diese, ich mach das schon. Und mit Gott, da muss es doch funktionieren. Aber es hat nicht funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich muss mir das alles nochmal anschauen. Und vor allem kam immer wieder, gerade auch so in den stillen Zeiten, kam immer wieder das Wort Vergebung in mein Herz. Ja, aber sowas kann man nicht vergeben. Und trotzdem, immer wieder, dieses Wort Vergebung. Das ist ein großes Wort. Wollen wir uns mal anschauen, was es bedeutet und was Vergebung nicht bedeutet. Vergeben bedeutet verzichten. Das Wort setzt sich aus der Vorsilbe ver und dem Verb geben zusammen. Wer vergibt, der gibt etwas her, der verzichtet auf etwas, das ihm zusteht. Letztendlich verzichtet er auf Rache. Der Vergebende lässt etwas los, das ihn an denjenigen bindet, der ihn verletzt hat. Er lässt los Groll, Enttäuschung, Ärger, Verbitterung. Denn das ist genau diese schwere Last, wo man mit sich rumträgt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben den Rucksack drauf und jetzt tun Sie mal für alles, was Sie vergeben sollten oder von Menschen, wo Sie merken, Tun Sie da mal für alles einen Stein in den Rucksack. Und jetzt tragen Sie mal den Rucksack 4 Wochen mit sich rum. Ich glaube, wir alle sind sehr froh, wenn man den Rucksack absetzen kann und die Steine rausmachen kann, weil dann merken wir erst, was man alles mit sich rumträgt. Nicht vergeben erwartet Heilung und Wiedergutmachung von der inneren Verletzung von der anderen Person. Ich mache mich davon abhängig, von der anderen Person. Wenn die nicht, dann. Also, entschuldigt sie sich nicht bei mir, dann bin ich blockiert. Vergeben bedeutet, sich auch einfach erstmal bewusst zu entscheiden. Es ist ein ganz bewusster Willensakt. Die Gefühle, die müssen dann hinterherkommen. Es geht selten, dass Zorn, Wut einfach so verschwindet. Es passiert nicht, dass eine Verletzung einfach wieder so verschwindet. Das ist eine Wunde. Wenn man die nicht versorgt, altert die. Nicht versorgen tun wir sie, wenn man sie in die Schublade packt. Schublade zu, Deckel drauf. Die Wunde versorgen, selbst auch aktiv dazu beitragen. Diese Aufgabe nimmt uns Gott nicht ab. Das liegt an uns. Und auch wann der Zeitpunkt ist, ist sicher bei jedem Menschen ganz verschieden und hängt sicher damit zusammen, wie groß die Verletzung ist. Vergebung ist eine Haltung der anderen Person gegenüber. Nämlich der Person, die mich verletzt hat, wird dieses schuldhafte Verhalten nicht weiter vorgeworfen. Vergebung ist ein wichtiger Bestandteil für Veränderung und Heilung. Und vor allem, es benötigt zum einen viel, viel Zeit. Je größer die Verletzungen sind, je mehr Verletzungen es sind, oder wenn man gar ein Trauma erlebt hat, braucht es Zeit. Und es braucht Raum. Raum, sich der verletzten Erfahrungen nochmals zu erinnern und die Gefühle zu bearbeiten. Vergebung ist nicht dasselbe wie etwas zu entschuldigen. Vergebung braucht es, wenn das Böse, das mir von einem Menschen angetan wurde, eben nicht entschuldigt oder vielleicht wieder gut gemacht werden kann. Wenn also etwas nicht mehr entschuldbar ist, dann kann es nur noch vergeben werden. Und vergeben ist auch nicht vergessen. Das ist so ein Spruch, Vergeber und Vergesser. Alles gut, Schwamm drüber. Aber vergessen ist etwas, das dem Willen des Menschen gar nicht zugänglich ist. Wir haben keine bewusste Kontrolle über unser Gehirn und können uns eben nicht aussuchen, was wir vergessen. Es gibt Erlebnisse, Erfahrungen in unserem Leben, die werden wir nie vergessen. Und dann ist wieder vergeben das, was getan werden kann, wenn wir nicht vergessen können. Vergeben ist auch nicht ein Fehlverhalten zu tolerieren. Es bedeutet nicht, alles Unrecht, das mir jetzt geschieht, stillschweigend hinzunehmen oder gar noch zu verschönern. Und ganz wichtig war für mich, Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Die Folge kann Versöhnung vom Vergeben sein. Aber Vergebung und Versöhnung ist nicht die ein und dieselbe Sache. Versöhnung ist nämlich erst dann möglich, wenn beide Parteien einen Schritt aufeinander zugehen. Das heißt, zur Versöhnung gehören immer zwei. Zur Vergebung nicht. Vergeben kann ich einem Menschen, auch wenn der nicht zur Versöhnung bereit ist. Oder es vielleicht gar nicht mehr kann, weil er schon verstorben ist. Was Vergebung auf jeden Fall braucht, ist Mut und Stärke. Ich brauche den Mut, mich damit zu auseinandersetzen. Zum einen mit dieser Person, die mich verletzt hat. Und auch mit den Beweggründen. Warum hat die Person mich verletzt? Denn dadurch wird das Geschehene nicht nur mehr aus der Sicht von meiner eigenen Verletztheit betrachtet. Es braucht Stärke, sich für das Unrecht, das einem widerfahren ist, nicht zu rächen, sondern zu sagen, es war falsch, was du mir angetan hast, ja, aber ich rechne es dir nicht an. Ich habe in meinem Kopf diesen Schuldschein zerrissen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen springen, weil meine Uhr sagt, okay, und ganz klar, es gibt Situationen, wo man nicht weiß, wie und ob man überhaupt vergeben kann. Und dazu gehören mit Sicherheit traumatische Erfahrungen. Und doch, meine Erfahrung war, gerade bei Traumas, damit sie kein Drama werden und bleiben, sondern sich eine neue Chance auftut, da braucht es Vergebung. Die ist unerlässlich. Doch, auch wenn es sich jetzt nicht um ein Drama unbedingt handelt oder um eine traumatische Verletzung, braucht es eine neue Chance für Vergebung. Jeder von uns macht Fehler. Und jeder von uns benötigt doch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance. Und schauen wir in der Bibel. Jesus zu seinen Jüngern, was sagt er? 7 mal 7, was gleich bedeutet, immer wieder sollen wir vergeben. Und warum? Weil Gott auch uns vergibt. Das ist ein Zusammenspiel. Und wir beten es im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Ich hatte mit dem zweiten Satz, wie auch wir vergeben, größere Mühe, wie mit, dass Gott mir vergibt. Und womit ich auch große Mühe hatte, letztendlich mir selber zu vergeben. Aber wie gesagt, für mich war es auch schon mal dieser Gehorsamschritt Jesus gegenüber. Vergebung auszusprechen als ein bewusster Willensakt. Ich habe da dabei erstmal nichts gefühlt. Doch ich habe erlebt, dass Worte, die wir aussprechen, die haben Macht. Positive und negative. Aber Worte, die wir aussprechen, die wir laut sagen, die haben Macht. Und es war der Anfang vom Weg, vom Prozess der Vergebung. Bis die Verletzungen aus meiner Kindheit, von meiner Ehe, heil wurden, da sind einige Jahre ins Land gegangen. Die alten Wunden meiner Verletzungen wurden in vielen Gesprächen aber geöffnet, gereinigt und vom Alter befreit, der sich in all den Jahren, wo ich den Deckel draufgehalten habe, angesammelt hat. Erst dann konnten die Wunden heilen. Und es ist nicht unbedingt schmerzfrei. Narben werden bleiben. Und wenn ich anfangs an die frischen Narben gestoßen bin, sprich, man denkt, ha, das ist jetzt gut, das ist heil, und jetzt werden sie mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Und dann stellen sie fest, das ist vielleicht doch noch nicht so ganz heil, wie ich dachte. Aber es ist gut, mit Situationen wieder konfrontiert zu werden. Und die Narben, die verblassen mit der Zeit. Und so verblasst auch das andere, wenn man in ähnliche Situationen kommt. Der verbundene Schmerz damit wird immer weniger und auch die Angst davor. Heute, meinem Ex-Mann vergeben zu haben, das hat mein Leben verändert. Meinen Eltern, meinen leiblichen Eltern vergeben zu haben, das hat mein Leben verändert. Ich weiß, je älter ich wurde, wurde für mich immer wichtiger, wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Was habe ich mitbekommen? Und das war dann auch eine Zeit, da habe ich mich immer mit dieser Frage beschäftigt, was hat eigentlich meine leibliche Mutter für mich getan? Was denn? Und ich saß mal wieder und dann kam der Satz in mein Herz. Sie hat dir das Leben geschenkt. Ich habe irgendwann angefangen, mich in meine Eltern reinzuversetzen. Ich wollte die Beweggründe verstehen. Warum haben sie mich weggegeben? Warum war ich kein Wunschkind? Ich hatte lange Zeit gar keinen Kontakt zu meinen leiblichen Eltern und vor ein paar Jahren bei der Beerdigung einer Tante sind wir uns dann begegnet. Und es stand ein Kontakt und ich denke heute, warum müssen Beerdigungen für sowas der Anlass sein? Ich hatte dann viele Gespräche. Meine Pflegeeltern waren mittlerweile verstorben, doch ich hatte nochmal für ein paar Jahre neue Eltern geschenkt bekommen. Und es hat sich in den Gesprächen herausgestellt, unter welchen Schuldgefühlen meine Eltern gelitten haben. Sie haben mich bei meinen Pflegeeltern gelassen, weil sie gesehen haben, dass es mir hier besser geht. Und sie haben mir viele andere Fragen ganz offen beantwortet. Das hat mir viel geholfen. Und da bin ich Gott so dankbar für dieses Geschenk. Ich habe mir jahrelang eine andere Lebensgeschichte gewünscht. Weniger Verletzungen, weniger Schmerz, weniger Narben auf meiner Seele zu tragen. Doch mir wurde eines Tages bewusst, und das macht mich dankbar, denn es waren genau die Täler, die leidvollen Zeiten, die mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Das war eine neue Chance. Es ist meine Geschichte. Es ist mein Weg, den Gott mit mir geht. Und wir haben es vorher gehört. Gott hat für jeden seinen Weg. Und der Weg ist gut. Aber der sieht halt im Moment ganz oft für uns nicht gut aus. Aber letztendlich gilt es, diesen Weg von Gott anzunehmen, um Frieden zu finden mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen und letztendlich mit Gott. Ja zu sagen zu dem Weg, zu vergeben, denen ich Unrecht getan habe und die mir Unrecht getan haben. Heute, wie gesagt, ich blicke voller Dankbarkeit zurück. Und jeder Tag ist für mich einfach ein Geschenk, egal was in den Tag hineingelegt wird, Gutes oder weniger Gutes. Heil werden in meinem Inneren. Heilung meiner Seele ist mehr als Wiederherstellung von Gesundheit, von körperlicher Gesundheit. Heilung ist das Einverständnis mit Gott, mit meinem Weg, mit meinen Grenzen, meiner Schwachheit, meinen Gaben. Heilung ist, leben können aus Dankbarkeit. Jesus sagt an einer Stelle zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Deine Angst, deine Schmerzen, deine Geschichte, deine Schwäche gehören zu deiner Geschichte, wie die Nacht zum Tag gehört. Nimm die Erfahrung des Schmerzes, aber nicht den Schmerz selbst. Nimm die Erfahrung der Schwäche, aber nicht die Schwäche selbst. Nimm die Erfahrung der Angst, nicht die Angst selbst. Sei gesegnet, geh hin und lebe aus Dankbarkeit. Mit diesen Worten will ich schließen. Amen.
Ja, liebe Frau Gauss, vielen, vielen Dank, dass Sie uns haben teilhaben lassen an Ihrer bewegenden Lebensgeschichte und ja, dass Sie uns auch so das Thema Vergebung nochmal so aufgefächert haben und uns auch gesagt haben, dass Vergebung immer in einen Prozess eingebunden gehört und vergeben kann man nicht müssen. Aber ich glaube, je größer die Verletzung, desto länger ist der Weg dahin. Und es ist schön, dass wir so erleben dürfen, dass das möglich ist. Vielen, vielen Dank dafür. Eine kleine Frage. Ich darf euch noch ganz kurz ein Buch vorstellen. Das Buch ist geschrieben worden von der Ulrike Wilmersroth und der Ursula Roderus. Es ist schon ein etwas älteres Buch. Und zwar, die Ulrike Wilmersroth war bei der Ursula Roderus auch in der Therapie. Und sie hat eine ganz, ganz schlimme Kindheitsgeschichte erlebt auch und schwer traumatisiert. Und sie beschreiben miteinander, wie sie den Weg zur Heilung und auch zur Vergebung gefunden haben. Also Ursula Roderus schreibt aus Sicht der Ärztin und Therapeutin, ganz einfach, auch für jeden nachzulesen, ohne Fachjargon. Und die Ulrike Wilmersroth beschreibt eben ihre Geschichte auch mit Bildern zum Teil. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz wertvolles und kostbares Buch, auch für Menschen, die selber in solchen Situationen vielleicht noch drinstecken oder vielleicht schon oder andere kennen, sehr zu empfehlen noch. Gell? Also Berufen zum Königskind, Gefangen im Trauma, Durchbruch zur Freiheit. Was vergessen, darf den Chor nach vorne bitten. Ja, wir werden jetzt noch ein Lied hören und vielleicht auch mitsingen.
Das nächste Lied ist ein gesungenes Gebet mit dem Titel Gebet für die Stadt. Wir öffnen unser Herz und unser Leben für dich, o Gott. Schaffe in uns ein dienendes Herz, damit wir deine Liebe zeigen können. Wo alle Hoffnung verloren ist, lass deinen Geist neues Leben hineinbringen. Den Schwachen hebst du wieder auf. In der Dunkelheit strahlt dein Licht. Wir beten für die Stadt, in der wir leben. Wir beten um Sündenvergebung. Dein Wille geschehe im Himmel, so wie hier auf Erden. Vater, wir rufen dich an. Wir beten für die Kinder. Wir beten für die Verantwortlichen. Wir beten für unsere Familien. Wir beten, o Gott, segne uns. Wir beten für die Stadt, in der wir leben. Wir beten um Sündenvergebung. Dein Wille geschehe im Himmel, so wie hier auf Erden. Vater, wir rufen dich an. Thank you.
Father, we call on your name. Vater, wir rufen dich an. Ich denke, jeder von uns war oder ist in Situationen, in denen wir Gott anrufen. Und wenn es um Vergebung geht, wir können Gott auch darum bitten, uns zu helfen, dass er die Vergebung in uns bewirkt. Weil menschlich gesehen schaffen wir es oft nicht alleine. Aber wir brauchen die Hoffnung nicht zu verlieren. Da finde ich die Edith so ein ganz, ganz tolles Beispiel. Und deshalb lade ich Sie auch alle ganz herzlich ein zu allen Gottesdiensten, die in Ihren Gemeinden irgendwo morgen jetzt am Wochenende stattfinden oder zu Gesprächskreisen. Oder wer Lust hat, kann bei den Baptisten in der Österleinstraße vorbeischauen.